Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Yawn.
Kapitel 9 Ehe. Dazu gehören ein Waschbecken und eine Schürze. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Epheser 5, die Verse 23 bis 27. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, »Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen«, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Matthäus 7, die Verse 3 bis 5. Jeder ist begeistert, wenn es eine Predigtreihe über die Ehe gibt, außer Singles und Geschiedene. Aber jeder ist aus unterschiedlichen Gründen begeistert. Es hängt davon ab, über welchen Ehepartner wir sprechen. Über den Mann oder die Frau. Männer freuen sich darüber, wenn die Unterordnung hervorgehoben wird. Sie wollen sehen, ob der Prediger genug Rückgrat hat, um öffentlich über solch gefürchtete Themen zu sprechen. Auf dem Heimweg im Auto herrscht dann eises Kälte. Frauen genießen es dagegen, wenn ihre Männer daran erinnert werden, wie wichtig es ist, die Verantwortung für die geistliche Leitung zu übernehmen. Sie spitzen sprichwörtlich ihre Ellenbogen, um auf kritische Momente während der Predigt vorbereitet zu sein. Wie sich herausstellt, haben die Frauen eine eigene Vorstellung darüber. Diener. Es wird eine sehr unbehagliche Fahrt. Der Punkt ist, dass es bei unserer Begeisterung meistens nicht um Veränderungen geht, die bei uns stattfinden, sondern darum, welche Veränderungen sich bei unserem Ehepartner ergeben. Unsere gewohnheitsmäßige Grundannahme, wenn wir zu einer Predigtreihe über Ehe gehen, ist normalerweise immer gleich. Mein Partner muss das unbedingt hören. Viel Glück damit. Viele Ehemänner und Ehefrauen haben über Jahre versucht, ihren Partner in irgendeiner Weise zu ändern. Tatsache ist, dass die Person, die du vor vielen Jahren geheiratet hast, im Laufe deiner Ehe mehr oder weniger die gleiche Person bleiben wird. Das bedeutet nicht, dass er oder sie etwa nicht an Gnade zunehmen werden. Aber Eigenarten sind und bleiben eben Eigenarten. Unzählige Bräute, die bekanntermaßen, bevor sie vor den Altar schreiten, recht kurzsichtig sind, haben sich in ihren Verlobten mit der Vorstellung verliebt, wie er sein könnte und nicht, wie er tatsächlich ist. Sie denken, dass sie ihn verändern können. Und wenn sie ihn dann verändert hätten, wären sie glücklich. Und wenn sie es nicht schaffen, verzweifeln sie. Der Bräutigam, dessen Liebe sich zu einem erheblichen Teil auf das Physische konzentriert, ist in einen Mythos verliebt. Er nimmt an, dass er dank der Romantik glücklich bleibt. Im Gegensatz zu ihr hofft er, dass sich nichts ändert. Aber physische Schönheit wird nach einer Zeit verblassen. Die Romantik verändert sich im Alltag der Ehe. Wenn der Kick des Physischen anfängt nachzulassen, weil Kinder da sind, wird auch er anfangen zu verzweifeln. Jede dieser Perspektiven ist naiv und selbstsüchtig. Naiv deshalb, weil nur Gott Herzen verändern kann. Wir sind machtlos in der Tiefe einer anderen Seele. Das ist Gottes Sache. und arroganterweise anders zu denken, ist gleichzusetzen mit Götzendienst. Selbstsüchtig deswegen, weil die Veränderung oder deren Abwesenheit, die wir uns bei unserem Partner wünschen, eigentlich nur auf uns selbst und unser Wohlbefinden abzielt. Wie arrogant ist es, wenn ein Mensch eine Veränderung bei einem anderen erwartet, nur damit dann sein persönliches Wohlbefinden besser ist? Wie viel mehr macht die Schrift in Sachen Ehe deutlich, dass wir zuerst die Notwendigkeit unserer Veränderung in Angriff nehmen müssen und nicht die unseres Partners? Die Ansprüche, die wir stellen, leben wir ja nicht einmal selbst aus. Wie können wir das dann von anderen erwarten? Unser Fokus sollte nicht darauf liegen, unseren Partner zu ändern, sondern darauf, dass Gott uns verändert. Bedeutet das, dass wir Bereiche im Leben unseres Partners, in denen Sünde oder Ungehorsam vorkommen, ignorieren müssen? Nein, aber es bedeutet, dass wir nicht die Linie zwischen uns und dem Heiligen Geist verwischen können. Gott könnte uns zwar als sein Instrument für eine Veränderung unseres Partners benutzen, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und das kann auch nicht der Grund für unseren Gehorsam sein. Das ist eine gute Überprüfung. Wir müssen uns die Frage stellen, inwiefern letztendlich unser Motiv für eine Veränderung bei unserem Partner das eigene Glück oder Gottes Ehre ist. Warum genau wollen wir, dass unser Partner anders ist? Ist das, was wir wollen, das Gleiche, was Gott will? Gib darauf Acht, wofür du betest. Unzählige Frauen beten inbrünstig dafür, dass ihre Männer die geistlichen Leiter werden, die sie eigentlich sein sollten. Viele Ehemänner beten, dass ihre Frauen ihnen mit einem willigen Herzen folgen. Ich würde beiden raten, ihr Gebet noch einmal zu überdenken. Ich frage mich, ob sie für das bereit sind, was passiert, wenn Gott ihnen ihre Bitten erfüllen würde. Was würde passieren, wenn sich unser Partner verändern und anfangen würde, seine Rolle in der Ehe auszufüllen? Wenn Ehefrauen die Leitung ihren Männern überlassen und ihnen das gesamte Gewicht der Verantwortung vor Gott anvertrauen würden. Welchen Fortschritt würde es dann im Haus geben? Oder was würde passieren, wenn die Ehemänner die Schlüsselgewalt an sich nehmen und anfangen würden zu leiten? Was wäre, wenn sie bezüglich der Finanzen einschneidende Entscheidungen träfen, die so radikal wären, dass sie den Lebensstandard zu Hause völlig verändern würden? Was würde passieren? Kein Zweifel, wir würden andere Gebete sprechen. Haben wir uns wirklich Gedanken über das gemacht, was wir erbeten haben? Vielleicht wollen wir das ganze Jahr nochmal überdenken. Nebenbei gesagt, Ehen verändern sich nicht einfach über Nacht oder durch die Anwendung oberflächlicher Lösungsansätze. Offensichtlich könnte Gott eine Veränderung mit einem Wimpernschlag herbeiführen. Aber normalerweise tut er es nicht. Wenn du nach einer schnellen Veränderung durch ein Seminar oder ein Buch Ausschau hältst, ist deine Sicht auf die Komplexität des Lebens viel zu einfach. Der Weg zurück zu Gottes Absicht für die Ehe ist gepflastert mit Buße, Kreuze tragen und der Verwandlung eines jeden einzelnen Herzens. Viele Ehen stecken in so tiefen Schwierigkeiten, dass das Paar dazu neigt, alles auszuprobieren, was eventuell helfen könnte. Akupunktur. Schocktherapie. Ich kann das verstehen. Auch wenn es da draußen vielleicht viele hilfreiche Programme und menschliche Ratschläge gibt, kannst du in nichts davon dein Vertrauen setzen. Zurück zur vorehelichen Zeit. Die Dinge, die uns am meisten in der Ehe beschäftigen, sind normalerweise die Ergebnisse von fundamentalen Fehlern, die sich über eine lange Zeit eingeschlichen und gefestigt haben. Du musst erst einen Baum hinaufklettern, bevor du herunterfallen kannst. Wie bei den meisten Dingen in unserem christlichen Leben verkomplizieren wir die Probleme und überfrachten die Lösungen. Wir machen ein kompliziertes Chaos aus einer Beziehung, die biblische Prinzipien zur Grundlage hat. Jedes Ehepaar, das sich hinsetzt, um sich wegen einer Ehekrise beraten zu lassen, befindet sich eigentlich zurückversetzt in die Zeit vor der Ehe. Es geht immer zurück zu den Wurzeln. All diese auftretenden, heiklen Themen sind Symptome, die ihre Wurzeln im Grundlegenden haben. Fehlen von Demut. Ein nachlässiges geistliches Leben. Ein Unwille, sich selbst zu verleugnen. Ein Versagen darin, Christus zu gehorchen. Entweder haben diese Realitäten uns nie wirklich durchdrungen, oder sie wurden auf dem Weg wieder vergessen. Wenn man es ganz einfach herunterbrechen will, dann sind die Prinzipien, die für eine Ehe wichtig sind, die gleichen, die auch im Zentrum des christlichen Lebens stehen. Lieben, opfern, dienen. Die Ehe wird zu oft idealisiert. Wir pressen unseren Glauben und unser Glück in ein Ideal. Der Grund, warum so viele von uns in unseren Ehen unglücklich sind, ist der, weil wir unsere Hoffnungen in jemand anderen als Jesus Christus gesetzt haben. Wenn deine Zufriedenheit von dem Verhalten deines Partners abhängt, muss es in einer Enttäuschung enden. Du bist mit einem Sünder verheiratet. Deine Partnerin auch. Ehe ist das, was passiert, wenn Sünder sich vereinigen. Christus muss das Ziel unseres Glaubens sein und den Vorrang in unserer Liebe haben, nicht der andere. Tatsächlich müssen wir Christus mehr lieben als unseren Partner, damit wir unseren Partner so lieben, wie wir es sollten. Die Opferbereitschaft, zu der wir in der Ehe berufen sind, erscheint absurd, ohne ein tiefes Verständnis seines Kreuzes und des Evangeliums. Das ist eine harte Wahrheit. Deine Verantwortung in der Ehe ist nicht abhängig davon, wie sehr dein Partner die seine wahrnimmt. Aber die meisten Leute denken genau so. Wenn er mir gegenüber nicht liebevoll ist, muss ich auch nicht liebevoll sein. Oder wenn sie nicht liebevoll mir gegenüber ist, muss ich ihr auch nicht dienen. An diesem Punkt sehen wir die besondere Natur biblischer Liebe. Sie stirbt. Sie beklagt sich nicht. Mit anderen Worten, unsere Ehen basieren oft auf Gegenleistungen. Gutes für Gutes, Schlechtes für Schlechtes. Das ist bestenfalls vorbehaltlich. Aber Christus hat uns in Wirklichkeit zu einer bedingungslosen Liebe berufen. Einer Liebe, die er uns gegenüber gezeigt hat. Das Evangelium trieft von Gnade. Seine Liebe hing nicht von unserer Liebe zu ihm ab. Wie es in Römer 5, Vers 8 steht, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mysterien wie diese sind die einzigen Wirklichkeiten, die uns aufrechterhalten, wenn unsere Liebe und unser Dienst verkannt bleiben. Christus ist der Einzige, der uns tatsächlich daran erinnern kann, dass Gott in unserer Ehe zu ehren nicht auf gegenseitigem Geben und Nehmen beruht. Wie viel Zeit hast du bereits aufgebracht, um für deine Partnerin und deine Ehe zu beten? Die meisten haben gar nicht gebetet. Sie haben sich nur beklagt. Andere haben ohne Unterlass gebetet. Aber selbst dann, wofür hast du gebetet? Dass sie aufhört, dir dein Leben so schwer zu machen? Dass sie endlich deine Bedürfnisse wahrnimmt? Dass sie sieht, welchen Schaden sie anrichtet? Oder hast du gebetet, dass sie den Herrn lieben und ehren soll? Mehr als dich und deine Bedürfnisse? Das solltest du. Wenn du es tust, befreit es dich von der Tyrannei deiner selbst. Es stärkt deine Ehe und gibt dir ein viel größeres Ziel als bloße Zufriedenheit. Ironischerweise kannst du in einer Ehe nicht den Vorrang haben, wenn sie wirklich gesegnet und friedlich sein soll. Wenn du und deine Partnerin sich völlig der Liebe zum Retter hingeben, wird der Rest sich von selbst erledigen. Du willst deine Ehe verändern? Hör auf zu versuchen, deinen Partner zu ändern. Etwas Wunderbares geschieht, wenn Ehemänner und Ehefrauen aufhören, sich über die unerfüllten Pflichten des anderen zu ärgern und versuchen, ihre Pflichten im Gehorsam gegen Christus zu erfüllen. Da vollzieht sich dann eine selbstlose Einigkeit, die in keiner anderen Gemeinschaft existiert. Der Ehemann, inspiriert durch die bedingungslose Liebe des Erlösers, schätzt seine Frau, obwohl sie manchmal Cruella de Vil ähnelt. Die Ehefrau, bewegt durch Jesu selbst aufopfernden Gehorsam zum Vater, dient in aller Stille ihrem Mann trotz seiner gelegentlichen Ähnlichkeit mit Archie Bunker. Der Ehemann, der die Liebe und Achtung seiner Frau wahrnimmt, fühlt sich zu ihr hingezogen. Unerklärlicherweise setzt er ihre Bedürfnisse über die seinen, um ihr zu dienen. Sie, ermutigt durch seinen aufopfernden Dienst, respektiert ihn mehr und mehr und sucht, ihm zu helfen, wo immer sie kann. Und so geht das immer weiter und gerät außer Kontrolle, bis sie beide an ihrem Kreuz enden, sich selbst sterben und seinem Namen Ehre geben.